Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Es ist soweit. Die Obergrenze soll kommen, und zwar für Nikotin. Nikotin in Zigaretten. Das möchte die US-Arzneimittelbehörde FDA verringern. 80% weniger Nikotin in Zigaretten. Damit sollen wir weniger süchtig werden. Das ist heute eine Nachricht. Ute Mons vom Deutschen Krebsforschungszentrum wird uns gleich erklären, dass da auch getrickst werden kann. Also, dass wir trotzdem süchtig bleiben, auch wenn der Nikotingehalt in der Zigarette gering ist.
Man kann beispielsweise durch Zusatzstoffe wie Ammoniak den pH-Wert der Zigarette so verändern, dass das Nikotin wesentlich effizienter aufgenommen wird.
Außerdem ist heute der türkisch-kurdische Konflikt wichtig, nicht nur in Syrien, in Afrin, sondern auch bei uns in Deutschland.
Ich sehe hier überhaupt keine Möglichkeit einer Vermittlung. Die Situation erlaubt es derzeit überhaupt nicht,
sagt Erkan Arikan. Er ist heute auch mein Gast. Und wir sprechen über das Riesendatenleck bei Facebook. Die 50 Millionen Profile, die für Wahlwerbung genutzt worden sein sollen. Wie reagiert die EU eigentlich darauf? Das klären wir auch heute alles in diesem Podcast am Dienstag, 20. März 2018. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
50 Millionen Facebook-Profile illegal ausgewertet, ohne Wissen und Zustimmung der Nutzer. Das ist der Skandal seit dem Wochenende. Die Firma Cambridge Analytica soll da ordentlich gesammelt haben, viel mehr als Facebooks Statuten erlauben. Pascal Fischer aus unserem Team hat sich die neuesten Fakten für uns dazu angeschaut. Nochmal ganz kurz Pace zu Cambridge Analytica. Wer sind die?
Ja, das ist ein britisches Unternehmen, das eben Big Data analysiert, gerne via Social Media, unter anderem auch um Wählergruppen zu identifizieren, die dann auch zu klassifizieren, eben wiederum auf die Wähler hin, die man dann gut online mit Werbung umstimmen könnte. Und diese Werbung machen die dann via Facebook, E-Mail oder eben ganz normal auf Websites. So angeblich auch geschehen für Donald Trump im US-Wahlkampf ab 2016. Natürlich das Aushängeschild jetzt wieder für die Firma, ne? So eine Werbung fast schon.
Wie ist denn eigentlich diese Firma an die Daten von den Facebook-Usern gekommen? Weiß man das?
Ja, das war wohl angeblich eine App, This Is Your Digital Life von Alexander Cogan. Das ist ein Professor der Universität Cambridge, und diese App wollte den Leuten sozusagen Vorhersagen über ihre Persönlichkeiten machen, indem sie die Likes auf Facebook analysiert. Naja, dafür musstest du dich natürlich mit deinem Facebook-Konto einloggen, mit deiner Kennung, und 270.000 User haben das dann auch gemacht.
Und da hat die Firma dann die Daten abgegriffen, illegal, ja?
Ja, das noch nicht. Das war noch okay laut Facebook-Vorgaben, findet Facebook. Nicht okay war es dann aber, als Cogan die Daten an zwei Firmen weitergeleitet hat. Eben an Cambridge Analytica und Unoya Technologies. Und dieses Unoya Technologies konnte wiederum Daten von Freunden dieser User abgreifen durch trickreiche Algorithmen. Und halte ich fest, so erst kamen die dann wirklich an Daten von 50 Millionen Usern.
Und diese User, weiß man was über die, wer das war?
Ja, angeblich sind das meistens registrierte US-Wähler. 50 Millionen, das ist eine ganze Menge. Das ist knapp ein Viertel der US-Wählerschaft. Also wirklich signifikant, wenn du was im Wahlkampf reißen willst. Und von denen hatte man dann zum Beispiel E-Mails, Rechnungen, Verträge oder auch Kontoverbindungen angeblich.
Und mit diesen Daten, da lassen sich natürlich exzellent Wählerprofile erstellen. Die kann man dann schön für die Werbung nutzen. Was sagst du, stimmt das alles?
Naja, Facebook sagt erstmal, das mit dem Datenleck ist falsch. Wenn Daten weitergegeben wurden, dann hat man ja via App vorher seine Einverständniserklärung gegeben. Man habe sowieso Cambridge Analytica gebeten, die Daten später zu löschen. Naja, jetzt gäbe es Infos, das sei nicht geschehen. Schauen wir mal, ne?
Cambridge Analytica, was kommt da aus dieser Richtung? Wie haben die sich geäußert?
Na, die haben jetzt der Nachrichtenagentur Bloomberg News gesagt, die Daten seien gelöscht worden und für den Trump-Wahlkampf seien die eben nicht verwendet worden.
Trotzdem gibt es eben diesen Vorwurf, Cambridge Analytica hat mit unerlaubten Mitteln Trumps Wahlkampf unterstützt. Was ist da dran?
Sagen wir mal so, es könnte natürlich sein, denn brisant ist ja jetzt auch, was wieder rausgekommen ist in den letzten Tagen. Das britische Fernsehen Channel 4 hat verdeckt den Chef des Unternehmens gefilmt, Alexander Nix. Also die Reporter taten so, als seien sie reiche Wahlkampfmanager aus Sri Lanka. Und Alexander Nix hat dann wohl von sich aus angeboten, zum Beispiel Kandidaten durch ukrainische Mädchen zu diskreditieren. Sowas Ähnliches habe man schon bei 200 Wahlkämpfen weltweit durchgezogen.
Und die Vorwürfe, sagt da irgendwas, Cambridge Analytica, zu diesen neuesten Sachen?
Ja, lustig. Die sagen, es war genau andersrum. Die haben provoziert, um zu schauen, wie moralisch sind eigentlich unsere Kunden.
Arbeiten die eigentlich noch zusammen, also mit Facebook auch?
Nein, laut Facebook seit Freitagabend nicht mehr. Das heißt konkret, Cambridge Analytica kann keine Seiten mehr verwalten und auch keine Werbung mehr schalten.
Gab es Reaktionen? Börse vielleicht? Irgendwas?
Nee, der Kurs ist ja am Montag schon schlagartig gefallen um 7%. Das macht dann Facebook auf einen Schlag 35 Milliarden Dollar weniger wert. Heute ist die Aktie vormittags auch nochmal um 3% gefallen.
Facebook hat seine Daten also anscheinend nicht unter Kontrolle. Die Analysefirma Cambridge Analytica könnte mit den Daten der Facebook-Nutzer Wahlen beeinflusst haben. So lautet zumindest der Vorwurf.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was Menschen bei Facebook schreiben, was sie posten, was sie liken, was sie kommentieren, das kann dazu verwendet worden sein, sie zu beeinflussen. Zum Beispiel durch gezielte Wahlwerbung. Die persönlichen Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern könnten für politische Zwecke eingesetzt worden sein durch die Firma Cambridge Analytica, die das wohl abgegriffen hat. So zumindest der Vorwurf seit dem Wochenende. Heute nun an diesem Dienstag hat der EU-Datenschutzbeauftragte Giovanni Buttarelli seinen Jahresbericht vorgestellt und wir fragen uns, wie reagiert denn eigentlich die EU auf dieses Datenleck? Sprechen wir drüber mit Thomas Otto, unserem Korrespondenten in Brüssel. Grüß dich, Thomas.
Hi, hallo.
Der Jahresbericht der EU, stand da irgendwas in Richtung Facebook drin?
Also zumindest nicht zum aktuellen Fall, das war dann doch ein bisschen zu kurzfristig, aber großer Zufall, es gibt ein Papier, was in der Nacht veröffentlicht wurde vom Datenschutzbeauftragten, was sich genau mit Big Data und Plattformen wie Facebook beschäftigt und im Prinzip genau auf die Problematik eingeht, wo er eben sagt, naja, man hat da ein Geschäftsmodell entwickelt, das beruht auf der Analyse von Personen, persönlichen Eigenschaften, Gesundheit, Beziehungen, Einstellungen zu allen möglichen Themen und man versucht dann eben mit diesen Daten Geld zu machen, zum Beispiel durch Werbung. Und Buttarelli beschreibt die aktuellen Entwicklungen so.
Data are subject to much more artificial intelligence, to profile people in a hidden way, to use the data in a privileged position to be offered to privileged competitors. And therefore they are making business on our back. We do not have anything in return.
Also Daten werden viel häufiger mit künstlicher Intelligenz heutzutage verarbeitet, analysiert. Damit werden dann geheime Profile erstellt und so könnte man sich eben einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und damit macht man eben ein Geschäft auf dem Rücken der Nutzer, die davon gar nichts hätten am Ende. Und die Gefahren, die man darin dann eben sieht, wie es in diesem Bericht auch dargestellt wird, Menschen können eben leichter manipuliert werden, bekommen nur ausgewählte Informationen angezeigt und damit werden dann eben Produkte beworben oder Wahlen beeinflusst.
Das ist natürlich wichtig, dass man das erstmal erhebt. Aber die Frage ist, was resultiert daraus? In Großbritannien ist es wohl so, da möchten die Datenschutzbeauftragten die Büros von Cambridge Analytica in London untersuchen. Wie reagiert die EU?
Die Justizkommissarin Vera Jourova hat sich geäußert. Sie sagt ja, die Bürger in der EU haben natürlich ein Recht zu erfahren, wie ihre Daten genutzt werden. Und sie begrüßt auch diese Untersuchungen des Datenschutzbeauftragten im Vereinigten Königreich. Jourova ist selbst gerade in den USA dort zu Gesprächen zum Thema Datenschutz. Da geht es zwar eigentlich um eine andere Gesetzgebung, aber hier wird das ganz bestimmt mit auf den Tisch kommen und angesprochen werden. Der nächste Schritt jetzt auf, wenn wir uns mal die EU angucken, der liegt eigentlich auf nationaler Ebene, denn es ist ja die Aufgabe der Datenschutzbeauftragten der Länder, diesen Vorfall zu untersuchen. In Deutschland ist es dann so kompliziert, da sind es dann sogar die Datenschutzbeauftragten der Bundesländer. Und da müssen eben erstmal zwei Fragen geklärt werden. Sind EU-Bürger überhaupt betroffen? Das ist ja bisher noch unklar. Und wenn ja, wo leben die? Anhand dessen entscheidet sich dann, welcher Datenschutzbeauftragte dafür zuständig ist. Dass es dieses Problem gibt mit der Macht solcher Konzerne und solcher Plattformen, das hat man zumindest auf Seiten der Datenschützer schon erkannt. Da treffen sich seit vergangenem Jahr regelmäßig Datenschützer, aber eben auch mit Wettbewerbshütern und Verbraucherschützern, weil man eben sagt, das ist nicht nur eine Frage des Datenschutzes, das ist auch eine Frage von Wettbewerb und von Marktkontrolle und von Verbraucherschutz. Das müssen wir versuchen, zusammen anzugehen.
Mhm. Thomas Otto war das für Deutschlandfunk Nova live aus Brüssel mit Reaktionen von Seiten der EU auf das große Datenleck von 50 Millionen Nutzern, die anscheinend für politische Zwecke ausgehört worden sind bei Facebook.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Rauchen tötet, Rauchen bedroht ihre Potenz, das Rauchen aufhören für ihre Lieben weiterleben. Das alles sind Sprüche auf deutschen Zigarettenpackungen. Sie sollen abschrecken und dafür sorgen, dass weniger Menschen rauchen. In den USA soll nun der Nikotingehalt in der Zigarette um bis zu 80% gesenkt werden, um die Menschen von der Zigarette wegzuholen. Denn so sollen die Zigaretten auch weniger süchtig machen, wenn man da schön das Nikotin beiseite nimmt. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ilka Knigge hat sich diese Idee für uns ein bisschen angeschaut. Es gibt sie schon länger. Wer steckt jetzt dahinter?
Die Idee kommt von der US-amerikanischen Arzneibehörde, FDA. Die wollen die Zahl der Raucherinnen und Raucher in den USA reduzieren und haben sich jetzt halt für diese Art Nikotin-Obergrenze für Zigaretten ausgesprochen. Die beziehen sich da zum Beispiel auf eine Studie, die sagt, dass nur 0,4 bis 0,5 Milligramm Nikotin in einer Zigarette drin sein sollten, was dann dafür sorgt, dass das Suchtrisiko stark gesenkt wird. Auf eine konkrete Zahl hat sich die FDA selber da jetzt aber noch nicht festgelegt.
0,4, 0,5 Milligramm Nikotin pro Zigarette. Das klingt jetzt ehrlich gesagt wenig. Wie viel ist denn da normalerweise drin?
Also in den USA oft das Doppelte. Normal sind laut Studien ungefähr 0,8 bis 1 Milligramm Nikotin pro Zigarette. Das ist mittlerweile aber total schwer, da an verlässliche Zahlen ranzukommen, weil die Hersteller da keine Angaben mehr auf den Packungen drucken müssen und es auch kein Gesetz gibt. Zum Vergleich, in Deutschland ist das ein bisschen anders. Bei uns, da gibt es ein Gesetz, das sogenannte Tabakerzeugnisgesetz. Da steht drin, dass der Rauch einer Zigarette nicht mehr als 1 Milligramm Nikotin enthalten darf. Also schlussendlich versucht die FDA, so eine Regelung zu finden, ein bisschen wie bei uns. Mhm. Und die Werte, die da kursieren, die entsprechen ungefähr den Nikotinwerten von so einer Light-Zigarette.
Das Ziel dieser Arzneibehörde, das ist ja, damit das Suchtpotenzial der Zigarette verringert wird, die Rechnung aufzumachen, weniger Nikotin, weniger Abhängigkeit. Ist das denn wirklich so einfach?
Jein. Also natürlich ist Nikotin halt der Suchtmacher in den Zigaretten und das macht auch deswegen Sinn, den zu reduzieren. Ute Mons vom Deutschen Krebsforschungszentrum hat mir aber gesagt, dass das auch bei niedrigen Nikotinwerten so Mittel und Wege gibt, dieses Suchtpotenzial hochzuhalten.
Man kann beispielsweise durch Zusatzstoffe wie Ammoniak den pH-Wert der Zigarette so verändern, dass das Nikotin wesentlich effizienter aufgenommen wird. Man kann das tatsächlich auch über die Düngemittel schon von vornherein mit beeinflussen. Und das führt eben dann letztendlich dazu, dass möglicherweise die Nikotinangaben auf der Verpackung dann irreführend sind.
Ja, und der andere große Nachteil ist auch wieder, es steht nicht drauf, was drin ist, also an anderen Stoffen.
Und was ist am Ende schädlicher? Was würdest du sagen? Das höhere Nikotin oder die leichten Zigaretten, die vielleicht dann manipuliert sind?
Ja, also die Frage kann man halt schwer beantworten, weil die anderen Stoffe in der Zigarette ja auch zu Krankheiten führen können. Ute Mons ist deshalb auch der Ansicht, dass man das nicht auf die einzelne Zigarette runterbrechen kann.
Es gibt da natürlich dann schon auch Unterschiede in den Schadstoffgehalten, aber letztendlich ist es sehr, sehr schwer abzuschätzen, inwieweit das dann tatsächlich auch zu unterschiedlichen Risikohöhen führt. Das hängt natürlich ja auch sehr stark davon ab, wie oft, wie viel der Raucher die dann inhaliert.
Also trotzdem, so ein geringer Nikotinwert ist auf jeden Fall ein Anfang und könnte, wenn der denn dann auch niedrig genug ist, echt dazu führen, dass weniger Leute, die gelegentlich rauchen, dann richtig mit dem Rauchen anfangen.
Die Arzneibehörde in den USA. Sie möchte Grenzwerte für den Nikotingehalt in Zigaretten einführen. Ilka Knigge war das mit den Informationen dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Thema Popmusik. Da hat Nordkorea einiges zu bieten. Das hört sich so an. Da muss man vorsichtig anmerken, swingt so ein bisschen 80er-Charme in dieser nordkoreanischen Popmusik mit. Jetzt gibt's ein Update in Sachen Popkultur in Nordkorea und zwar eins aus Südkorea. Eine Delegation aus Popstars von dort, also von Südkorea, soll in den Norden reisen ab Ende März bis zum 3. April. 160 Musiker sind's immerhin und Pascal Fischer aus unserem Team hat sich das näher angeschaut für uns. Warum passiert das?
Das ist erstmal eine totale Formalität. Das ist sozusagen der Gegenbesuch, weil ja Nordkorea auch Stars nach Pyeongchang zu den Olympischen Winterspielen geschickt hatte.
Und wen schickt Südkorea da so hin?
Ja, also Stars, die alles sind, nur nicht so wie das, was du da vorher angespielt hast. Zum Beispiel Red Velvet, eine Girlband in Miniröcken und Hotpants. Wirklich grell geschminkt, also Pop as Pop can be, sag ich mal. Vorsichtig gesagt, figurbetonte Choreografie und das klingt so.
Das das ist doch ein eigenes Genre dafür, ne? Das ist schon K-Pop.
K-Pop, ja, ja genau, ne? Und die hüpfen da halt so rum, statt in der Fabrik zu stehen. In der Fabrik, da stehen ja eher so auffällig viele Figuren in den nordkoreanischen Videos.
Und die dürfen jetzt da auch einfach so freizügig und unkommunistisch rumtanzen, wie sie wollen?
Naja, da soll es wohl noch Verhandlungen geben, welche Songs auf die Bühne dürfen und wie die sich da alle verhalten. Zwei Shows soll es in Pyongyang geben, eine in einem berühmten Theater, die andere in einem Vorzeigegymnasium.
Ist das ein reiner Kulturaustausch? Ich meine, du hast schon gesagt, okay, es ist jetzt die Retourkutsche für die Olympischen Spiele oder wird es noch politischer?
Ja, wahrscheinlich nicht allzu sehr, vermutet Yun Sang, der ist Sänger und Produzent und leitet diese Delegation. Zitat, es werde wohl eher schwierig, persönliche Gefühle zum Thema Abrüstung auf der Bühne loszuwerden. Vor allem wolle er die nordkoreanischen Leute im Publikum genauso begeistern wie die südkoreanischen Fans zu Hause.
Zu dieser Meldung, ist, würdest du sagen, das ist jetzt was besonders Neues, was da passiert?
Ja, es ist nicht total neu. Cho Yong-pil zum Beispiel, das ist ein älterer Star aus Südkorea, der kommt auch mit. Und das war bis jetzt der letzte, der in Nordkorea gesungen hat. Also es gab es schon mal, allerdings 2005.
Ende März bis zum 3. April wird Geschichte geschrieben. Eine Delegation aus Popstars aus Südkorea soll nämlich den Norden besuchen, nach Nordkorea reisen. Mal sehen, was für ein Bootleg dabei rauskommt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gab heute Meldungen, dass die Türkei die Region Afrin vollständig unter Kontrolle hat. Statt der Flagge der Kurden weht nun der türkische Halbmond dort am Verwaltungsgebäude Afrins. Gegen diese Militäroperation gehen seit Tagen auch in Deutschland Kurden auf die Straße. Die Süddeutsche Zeitung, die spricht von einem importierten Konflikt, dass der also auch hierher kommt. Was Kurden in Deutschland erleben und wie sich dieser Konflikt hier bei uns äußert, darüber spreche ich jetzt mit Erkan Adikan. Er ist Leiter der türkischen Redaktion bei WDR Cosmo. Grüß dich, Erkan.
Hallo, Thilo.
Bei euch in der Redaktion arbeiten Türken und Kurden, hast du mir erzählt. Du hast auch Freunde in beiden Communities. Spürst du was von diesem Konflikt hier in Deutschland?
Also in der Tat hilft die derzeitige Situation eigentlich, die jetzt in der Türkei vorherrscht, niemandem hier in Deutschland. Wir spüren das natürlich und ich bin auch sehr froh darüber, dass ich sowohl aufgeklärte Freunde als auch Kollegen habe, die, also wir können das schon richtig einschätzen, wie das alles ist und einordnen. Und beispielsweise haben wir auch innerhalb der Redaktion und auch unter unseren Freundeskreisen, sage ich jetzt mal, und auch in der Community wird das sehr intensiv besprochen, über die völkerrechtliche Komponente, ob die Türken und die Kurden sozusagen das genauso sehen, dass es hier eigentlich gar kein Mandat seitens der Türkei gab. Und wir sind uns da ziemlich einig, dass es nicht der Fall ist. Das heißt, es ist eigentlich ein völkerrechtswidriger Eingriff der Türken in Afrin gewesen.
Okay, also ihr redet da recht sachlich drüber. Ziehe ich da raus, bisher verliefen die Demonstrationen von Kurden in Deutschland auch weitgehend friedlich. Es gibt trotzdem Meldungen von brennenden türkischen Moscheen und von Anschlägen auf Kurden. Die Bundesregierung zieht da auch ein bisschen stärker den Zusammenhang. Was sagst du?
Also es ist schon ein Umstand, der mich wirklich sehr traurig, aber auch teilweise auch sehr fassungslos macht. Ich erinnere an die Konflikte zwischen Türken und Kurden in den 90er Jahren. Da wurden vorwiegend Einrichtungen der staatlichen Fluggesellschaft Turkish Airlines beispielsweise oder sogar türkische Generalkonsulate in einzelnen Bundesländern attackiert oder sogar auch in Brand gesetzt. Aber dass jetzt Gotteshäuser, egal von welcher Zugehörigkeit, aber es sind natürlich primär DITIB-Gotteshäuser, die jetzt in Brand gesetzt werden. Das ist natürlich eine ganz neue Dimension, die wir jetzt hier erreichen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt verständlich sagen soll oder nicht, aber die DITIB wird von vielen, die jetzt diese Anschläge machen, eigentlich die als verlängerten Arm der Regierung in Ankara gesehen und deswegen will man das, also versucht man sozusagen DITIB-Gotteshäuser irgendwie anzuzünden, was ich sehr, sehr traurig finde. Mhm. Aber es ist schon wichtig gewesen, dass die kurdische Gemeinde in Deutschland in Persona Aliatan Toprak diese Brandanschläge wirklich bis aufs Äußerste verurteilt hat. Und in den sozialen Medien werden allerdings immer weiter Videos gepostet. Ich habe jetzt mal ein bisschen die, also Facebook und auch andere Medien noch mal mir angeguckt und stelle immer wieder fest, dass sich militante kurdische Jugendliche zeigen, die für diese Brände dann verantwortlich sind. Bis jetzt hat sich aber noch keine Gruppe offiziell zu diesen Anschlägen geäußert.
Die große Frage ist ja auch, kann man da vermitteln oder wie soll das funktionieren zwischen Erdogan-Anhängern und Befürwortern eines freien Kurdistans hier bei uns in Deutschland? Was glaubst du?
Nee, ich sehe hier überhaupt keine Möglichkeit einer Vermittlung. Die Situation erlaubt es derzeit überhaupt nicht. Solange Staatspräsident Erdogan den Friedensprozess, den er ja mal mit den Kurden gestartet hat vor einiger Zeit, nicht weiterführt, solange wird es auch weiterhin einen Konflikt zwischen Kurden und Türken hüben wie auch drüben geben.
Okay, das heißt, diese Ankündigung auch, dass die Türkei kurdische Stellung im Norden von Irak angreifen wird, die befeuert das alles noch?
Definitiv. Das ist natürlich auch ein Aspekt, der dem, ich sag jetzt mal, dem Wohlwollen oder beziehungsweise den sanften Tönen zwischen kurdischer Gemeinde und türkischer Gemeinde natürlich nicht gerade hilfreich ist.
Der türkisch-kurdische Konflikt, der in Syrien sich in der Region Afrin zentralisiert hat, der findet auch in Teilen hier in Deutschland statt. Darüber habe ich mit Erkan Arikan gesprochen. Er ist Leiter der türkischen Redaktion bei WDR Cosmo. Einen schönen Abend dir und danke fürs Gespräch.
Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich weiß nicht, ob euch dieser Name was sagt. Luc Tonnerre. Ob er diesen Namen kennt, ob es klingelt bei euch. Toller, cooler Typ. Lange Haare, Muskelshirt, Rockstar und ein Held in einem französischen Schulbuch. Études français en change. 90er Jahre war das Französischunterricht. Tu cherches la cassette Luc Tonnerre. Oh oui, je cherche la cassette Luc Tonnerre. War zumindest bei mir zweite Fremdsprache. Hört man so ein bisschen, ne? Aber wenn es nach Emmanuel Macron geht, dann soll Französisch auch auf dieser Welt zweite Fremdsprache werden. Er hat heute am Internationalen Tag der Frankophonie seinen Plan vorgestellt, wie es Franz als Weltsprache packen könnte. Wir fragen uns, warum brauchen wir eigentlich eine zweite Weltsprache? Warum fördert man nicht noch mehr das Englische? Und was ist eigentlich mit Esperanto? Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner hat die Antworten und hat für uns einen Sprachkurs umsonst.
So, wir fangen mal ganz einfach an. Was heißt denn Apfel auf Englisch?
Apple.
Na okay, das war jetzt wirklich sehr leicht. Und Tisch auf Englisch?
Table.
Gut, also Englisch funktioniert schon mal auf Anhieb, aber jetzt kommt der Französisch-Test. Was heißt denn Tisch auf Französisch?
Tableau?
Nein. Knapp daneben, ein Tableau ist ein Bild, ein Gemälde oder auch eine Tabelle. Was heißt Apfel auf Französisch?
Ich weiß es nicht. Ich hatte nicht Französisch. Keine Ahnung.
So, eigentlich könnten wir jetzt schon wieder aufhören, uns darüber zu unterhalten, ob Französisch als Weltsprache taugt. Aber geben wir Herrn Macron, dem französischen Staatspräsidenten, doch mal eine Chance.
Le français est un atout pour l'avenir. C'est aujourd'hui la cinquième langue la plus parlée au monde, la quatrième langue d'Internet, la troisième langue des affaires. La deuxième langue la plus apprise dans le monde qui sort.
Na, hat das irgendjemand von euch verstanden? Okay, vielleicht die paar Leute, die Französisch im Leistungskurs hatten. Für alle anderen kommt hier aber nochmal die Übersetzung.
Le français est un atout.
Französisch ist eine Bereicherung für die Zukunft. Es ist heute schon die am fünfthäufigsten gesprochene Sprache der Welt. Sie ist Sprache Nummer 4 des Internets, Sprache Nummer 3 der Geschäftswelt und Sprache Nummer 2 bei den gelernten Sprachen. Bis Mitte des Jahrhunderts wird sie von mehr als 700 Millionen Menschen gelernt und davon leben 85% in Afrika.
Tatsächlich wächst das Französische gerade zur Weltsprache heran. Und zwar ganz einfach aus demografischen Gründen. In der dritten Welt gibt es ja nach wie vor einen enormen Bevölkerungszuwachs und in vielen dieser Länder ist Französisch Amtssprache. Und so kommt es, dass heute ungefähr 220 Millionen Leute Französisch sprechen, in 30 Jahren aber um die 750 Millionen. Und bei zwei anderen, heute viel gesprochenen Sprachen, ist es genau umgekehrt. In China wird die Bevölkerungszahl in einigen Jahren wieder fallen. Mandarin wird dann nicht mehr von 10% der Weltbevölkerung gesprochen, sondern nur noch von 8%. Und das Gleiche gilt für die englisch sprechenden Länder. Hier gibt es einen Rückgang von heute 8% auf 3% der Weltbevölkerung.
Nein, doch.
Aber Moment, ist das schon Grund genug für eine neue Weltsprache? Ich meine, die müssten wir dann ja auch lernen.
Nein, das wäre zu kompliziert. Das kriegen ja schon die meisten Englisch nicht wirklich hin.
Ja, eine Welt, eine Sprache, Punkt, aus die Maus.
Für alle, die Französisch nach der 9. abgewählt haben, wäre das natürlich das Grauen. All diese Konjugationen und Deklinationen und meine Güte, der Subjonctif. Und für all diejenigen, die jetzt zwar gerne nochmal eine Weltsprache lernen wollen, auf diesen ganzen Grammatikkram aber gerne verzichten würden, hör mal, da gab es doch... Na... Wie hieß das denn nochmal? Esperanto.
Hoffnung heißt Espero. Und Esperanto ist gerade jemand, der hofft. Ein Hoffender.
Sagt Louis von Wunsch-Rohlshofen, der Sprecher des Deutschen Esperanto-Bundes. Und auf den Durchbruch dieser Kunstsprache, die zwar schon vor über 130 Jahren erfunden wurde, die aber bis heute kaum einer wirklich spricht, hofft er immer noch. Und sein schlagendes Argument: die Sprache ist einfach leicht zu lernen.
Also so nach 20, 30 Stunden hat man eigentlich schon genug gelernt, um so erste Sätze zu bilden in Esperanto. Und ich glaube, es gibt wenig Leute, die mehr als 50 Stunden effektiv Esperanto lernen. Der Rest, der regelt sich dann in der Praxis.
Dann sagt er, ist es relativ einfach, Esperanto wirklich gut zu lernen. Man beherrscht die Sprache also schnell fließend.
Also nach ein paar Jahren sagen die meisten Leute, jetzt könnten sie das besser als ihre sonstigen Fremdsprachen, inklusive Englisch, was ja ansonsten als leicht zählt. Aber Esperanto ist einfach viel, viel leichter als das Englische. Und dann ist sicherlich auch eine wichtige Sache, dass man eben überall auf der Welt Esperanto-Sprecher finden kann. Und das finden Leute an dieser Esperanto-Sprachgemeinschaft auch sehr attraktiv. Eben diese Toleranz, egal wo du herkommst.
Also, lieber Herr Macron, Französisch klingt zwar wunderschön, und wer es beherrscht, der kann sich ab 2050 mit einer Dreiviertelmilliarde frankophonen Leuten unterhalten. Aber mal ehrlich, kompliziert bleibt Ihre Sprache trotzdem. Ganz anders als Esperanto.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Klimaforscher sind frustriert. Das Abschmelzen der Gletscher ist nicht mehr aufzuhalten, zumindest nicht in diesem Jahrhundert. Selbst wenn die Ziele des Pariser Klimaabkommens eingehalten werden und der globale Temperaturanstieg begrenzt wird, ein Teil der Gletscher ist laut einer Studie der Unis Bremen und Innsbruck verloren. Etwa 36% dieses Eises werden wohl schmelzen, auch ohne weiteren Ausstoß von Treibhausgasen. Das darf laut den Forschern aber nicht dazu führen, die Klimaziele aufzugeben. Denn unser Verhalten heute hat über das 21. Jahrhundert hinaus massive Auswirkungen. Deshalb müsse der weltweite Temperaturanstieg, wie vereinbart, auf unter 2 Grad begrenzt werden, besser sogar auf unter 1,5 Grad. Zur Entspannung eine Massage mit Lavendelöl, gegen Pickel ein Tröpfchen Teebaum. Ätherische Öle sind in der alternativen Medizin weit verbreitet, schließlich gelten sie als gesund und unbedenklich. Doch eine neue Studie bestätigt jetzt, dass sie auch Nebenwirkungen haben können. Angeblich können sie wie das weibliche Sexualhormon Östrogen wirken und bei Jungen vor der Pubertät zu vermehrtem Brustwachstum führen. Das haben mehrere Studien schon nahegelegt. Forscher einer Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums haben 8 Bestandteile der Öle untersucht. Alle Stoffe wirkten mehr oder weniger stark verweiblichend. Sie kommen nicht nur in Lavendel und Teebaum vor, sondern auch in mindestens 65 weiteren Ölen. Deshalb fordern die Forscher weitere Untersuchungen sowie einen vorsichtigen Umgang. So soll zum Beispiel kein unverdünntes Öl direkt auf die Haut aufgetragen werden, vor allem nicht bei Kindern. Wien hat wieder mal gewonnen. Es ist die Stadt mit der höchsten Lebensqualität, dicht gefolgt von Zürich. Das hat das Beratungsunternehmen Mercer herausgefunden. Den 3. Platz teilen sich München und Auckland in Neuseeland. In Wien wurde vor allem die Qualität des öffentlichen Nahverkehrs gelobt. Hier gibt es ein Jahresticket für 1 Euro am Tag sowie das Kultur- und Freizeitangebot. Für München hob die Firma hervor, dass die Stadt sich in den letzten Jahren angestrengt hat, Talente und Unternehmen anzuziehen und dazu in Hightech-Infrastruktur investiert und kulturelle Einrichtungen gefördert hat. Für das Ranking wird die Lebensqualität in 231 Großstädten weltweit untersucht. Es gibt 39 Kriterien wie die Gesundheitsversorgung, das Verkehrsangebot, die Luftverschmutzung, die Sicherheit und die politische Stabilität. Gedacht ist das für Regierungen und Unternehmen, die Mitarbeiter ins Ausland schicken. Auf den letzten Plätzen lagen die irakische Hauptstadt Bagdad, Bangui in Zentralafrika, Sanaa in Jemen und Haitis Hauptstadt Port-au-Prince.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute wird viel über Facebook gesprochen. Auch bei uns an diesem Dienstag. Und ja, Facebook ist im Fokus wegen der Daten von 50 Millionen Usern, die die Analysefirma Cambridge Analytica abgegriffen haben soll. Kann aber auch sein, dass Facebook noch ganz andere Daten von uns erhebt. Und zwar unwissend. Ja, zeichnet zum Beispiel die Facebook-App, und das vermutet die Zeitung Welt heute, zeichnet die unsere Gespräche auf und erstellt dann passende Werbung. Also Pascal und ich reden zum Beispiel über Wirsing, ja, ganz Ach, viel. Und dann kommt dieses Schlagwort Wirsing die ganze Zeit und dann bekommen wir vielleicht Werbung von Wirsing-Produkten.
Oder Tortellini mit oder Ravioli mit Wirsing drin.
Oder auch das, da brauchen wir Auf jeden Fall einen Fachmann, Roland Eikenberg. Er muss es wissen, er arbeitet beim Computermagazin CT. Und ich habe mit ihm heute gesprochen, wollte wissen, hört Facebook denn uns zu, auch wenn die App gar nicht angeschaltet ist?
Es ist in der Tat schwer nachzuweisen. Es haben sich ja auch schon diverse Leute diese Facebook-App angesehen. Aus technischer Sicht ist es natürlich möglich. Man sieht das ja auch bei den digitalen Sprachassistenten, bei Alexa zum Beispiel, die lauscht ja auch und springt sofort an, wenn sie ein bestimmtes Wort hört. Genauso kann das auf dem Smartphone funktionieren und die Spracherkennungstechnologie ist inzwischen so weit, dass man da auf bestimmte Schlüsselwörter durchaus anspringen kann.
Da muss ich aber vorher zuwilligen, oder? Da muss ich sagen, okay, diese App darf auf mein Mikrofon zugreifen, oder?
In der Regel ist das so, ja. Also gerade bei Android muss man ja ganze rechte Pakete abnicken, bevor man eine App installiert. Und nur die wenigsten Leute gucken ja tatsächlich, welche Rechte da abgefragt werden. Und in den meisten Fällen kann man ja ohnehin die Gründe nicht nachvollziehen.
Welche Apps sind Ihnen denn bekannt, die das machen schon jetzt?
Es gibt ja durchaus auch legitime Beispiele für diese Erkennungstechnologien. Also viele kennen ja diese Shazam-App, die kann auch permanent lauschen und zeichnet dann eben auf in Textform, was ich über den Tag hinweg für Musik gehört habe oder welcher Musik ich begegnet bin. Also das kann ja durchaus auch für den Nutzer eingesetzt werden.
Ja, nur wenn dann halt Werbung dazu kommt, dann ist man vielleicht ein bisschen zu viel beeinflusst, oder?
Ja, in der Tat. Also ich persönlich bin sehr gespannt, was bei dieser Berichterstattung noch rauskommt. Also ob es tatsächlich nachgewiesen werden kann, dass es passiert. Uns liegen auch ein, zwei Berichte von Nutzern vor, die eben berichtet haben, dass sie eben passende Anzeigen zu ihren Gesprächen gesehen haben bei Facebook. Also ich bin sehr gespannt, ob das nachgewiesen werden kann. Und wenn, dann wäre das schon ein echter Skandal.
Also kann sein, dass Facebook ohne unser Wissen zuhört auf unserem Handy, auch wenn es irgendwo rumliegt, wenn wir uns unterhalten. Und dann werden die Schlagworte, die wir generieren, einfach festgehalten. Und daraus entsteht dann Werbung und Produkte, die uns vorgeschlagen werden. Ist technisch alles möglich und wird auch schon so gemacht. Ist aber, bis wir die AGBs nicht ausreichend gelesen haben, auch nur eine Vermutung. Sagt zumindest Roland Eikenberg von der Computerzeitschrift CT. Das war das Update am 20. März 2018. Einen schönen Abend wünscht der Thilo und der Pascal.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.